SWR-Interview der Woche. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt und ich begrüße Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Nun werden wir Zeit haben, für Kultur in Zeiten von Corona darüber zu sprechen, wie Wirtschaftshilfen für Kulturschaffende gelaufen sind oder noch laufen. Lockdown, Lockerungen, Museen, Kultur, Hauptstadt, alles. Aber zu Beginn doch die Frage nach der CDU. Nun sind Sie ja frisch wiedergewählt ins Präsidium der Partei. Gerade am vergangenen Wochenende war Digitalparteitag. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Hauptereignis, nämlich der Wahl von Armin Laschet zum neuen Vorsitzenden? War das eine gute Wahl?
Eine sehr gute Wahl, finde ich. Und ich bin aber auch stolz auf meine Partei, dass sie diesen erstklassigen, ersten digitalen Bundesparteitag mit Vorstandswahlen einer Partei in Deutschland überhaupt je auf die Bühne gebracht hat. Und dass das so reibungslos und so hochklassig gelaufen ist, das fand ich toll. Die CDU kann also digital allen Unkenrufen zum Trotz. Und ich bin mit der Wahl von Armin Laschet glücklich. Wir haben uns für eine Mannschaftslösung und für einen Kurs der Mitte entschieden. Darüber freue ich mich, denn ich glaube, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Und der Armin Laschet hat bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann. Und ich freue mich auch, dass Norbert Röttgen ins Präsidium gewählt worden ist und wir also gute Kräfte jetzt tatsächlich oben versammeln.
Sie waren auch mal Landesvorsitzende Ihrer Partei, Ihrer CDU hier im Land Berlin. Sie kennen die Partei von innen. Wie stark sind denn eigentlich zurzeit mögliche Kräfte, ich sag mal, in Richtung einer sogar möglichen Spaltung? Gibt es genügend Leute in der Partei, die mehr konservative Kernpunkte sehen wollen? Friedrich Merz stand und steht ja für die und er hat ja nicht gerade wenig Stimmen bekommen. Kann da sowas passieren, dass es im Grunde eine Abspaltung nach rechts von der CDU gibt?
Natürlich gibt es Kräfte, die auf diesen Aspekt sehr viel Wert legen und die haben ja auch ihre Berechtigung. Ich glaube, die CDU ist immer dann stark, wenn sie als Volkspartei ja auch versteht, verschiedene Strömungen zu verbinden miteinander, also konservativ, christlich, sozial und liberal. Dafür stehen wir. Das ist übrigens auch meine DNA, sowohl von der Herkunft als auch vom politischen Stil und von den Inhalten her, wenn man im katholisch geprägten Münster geboren ist und mir ist Kirche sehr wichtig, dann ist das ein ganz wesentlicher Aspekt, den Kern der CDU ausmacht. Und da muss man nicht unbedingt das Etikett konservativ draufkleben, sondern da muss man versuchen, tatsächlich überzeugend diese Herkunft zu leben und in praktische Politik umzusetzen. Und deshalb glaube ich, dass auch Armin Laschet es verstehen wird, gerade diese Kräfte auch an sich und uns einmal mehr zu binden. Und ich hoffe, dass wir zu einer großen Geschlossenheit finden, weil das Rezept für jeden Wahlerfolg ist, egal wer der Vorsitzende ist.
Und dann reden wir jetzt über Kultur. Nun sind ja viele Kulturschaffende zu Beginn der Corona-Krise schnell in den Genuss von Hilfen gekommen. Viele beklagen aber, zumal wenn sie Solo-Selbstständige sind und waren, dass manche Hilfen relativ spät kamen und auch nicht so reichlich wie für andere Krisenbetroffene. Hat der Staat da schnell genug geholfen und ausreichend genug geholfen?
Also wir haben im März auf den ersten Lockdown mit Soforthilfen reagiert, die großzügiger waren als in jedem anderen Land der Welt. Und wir sind als Kulturressort das einzige in der ganzen Bundesregierung, das mit 1 Milliarde ein eigenes Rettungsprogramm in die Hand bekommen hat. Das ist immerhin die Hälfte meines Etats und man darf dabei nicht vergessen, dass für die Kulturpolitik hoheitlich ja zuvörderst die Länder zuständig sind. Und der Bund hat, wie gesagt, mit über 1 Milliarde einem eigenen Kulturprogramm, wir nennen es Neustart Kultur, reagiert. Das hat kein anderes Ressort in Deutschland so zur Verfügung bekommen. Und darin drückt sich nicht nur eine große Solidarität der gesamten Bundesregierung mit der sehr stark betroffenen Kultur aus, sondern es ist auch das Eingeständnis, dass sich hinter dem Oberbegriff Kultur eben ein sehr komplexes, sehr vielfältiges Geflecht unterschiedlicher Sparten und Bedürfnisse verbirgt und dass die BKM, also wir, damit am besten umgehen können. Und wir haben mit Hochdruck an sehr passgenauen Programmen gearbeitet, übrigens in enger Abstimmung mit allen einschlägigen Verbänden. Und dieses Miteinander der Politik mit der Zivilgesellschaft hat uns da sehr gut getan. Und inzwischen sind von der 1 Milliarde 900 Millionen Euro schon belegt. Das heißt, unser Programm funktioniert. Nur leider ist der Neustart natürlich in diesem zweiten Lockdown, der seit November anhält, erstmal zum Stocken gekommen. Aber wir können nicht sagen, dass für die Kultur nicht viel und sehr passgenau an Hilfen zur Verfügung gestellt worden wäre.
Wie berechtigt waren denn dann diese Wortmeldungen von sehr prominenten Kulturschaffenden, also Herbert Grönemeyer oder auch Till Brönner, der Jazzmusiker, die gesagt haben, Mensch, unserem Eindruck nach kriegen irgendwie Lufthansa und TUI zack zack geholfen, aber die Kulturbranche nicht. Stimmt der Eindruck?
Also ich finde es erstmal gut, wenn Prominente wie Grönemeyer und Brönner, die Sie erwähnen, als wirklich Aushängeschilder ihrer betroffenen Gruppe und Kreative mit ihnen auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen. Mir selber blutet das Herz, wenn ich sehe, wie dieser Lockdown dieser Branche nicht nur an die materiellen Grundlagen, sondern an den Lebensnerv geht. Und da ist das für mich natürlich ein Rückenwind, wenn so prominente Vertreter tatsächlich mir auch ein bisschen helfen, auf die schwierige Situation aufmerksam zu machen. Und genauso gut finde ich es, wenn Prominente wie Kirill Petrenko, das ist der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, nicht nur aufmerksam machen, sondern auch tatsächlich Geld geben und helfen. Wir haben gemeinsam bei der Musikstiftung tatsächlich Geld gesammelt bei der Deutschen Orchesterstiftung und sind inzwischen seit März vergangenen Jahres bei einem Spendenaufkommen von mehr als 4 Millionen Euro, mit denen ganz konkret über die Orchesterstiftung Musikern, die freiberuflich sind und nicht in festen Anstellungsverhältnissen geholfen wird. Also das alles finde ich sehr beachtlich. Und ich möchte noch mal bei diesem, wie ich finde, nicht ganz zutreffenden Vergleich mit TUI und der Lufthansa sagen, die Hilfen für die Kultur müssen nicht zurückgezahlt werden. Das sind echte Hilfen, während das, was Lufthansa und TUI bekommen, Kredite und Staatsbeteiligungen sind. Und dass das da schnell und unkompliziert gegangen wäre, kann man nun wahrhaftig auch nicht sagen. Also das Ausspielen so unterschiedlicher, für die Gesellschaft gleichermaßen wichtiger Bereiche hilft keiner von beiden Seiten. Und ich kämpfe sehr für eine Stabilisierung unserer wertvollen Kultur.
Jetzt sagten Sie gerade, Sie haben gut und erfolgreich zusammengearbeitet mit den Verbänden, die für die sehr verschiedenen Kulturschaffenden tätig sind, sich für deren Interessen einsetzen. Viele in der Kultur haben ja immer schon beklagt, Mensch, wir sind gewerkschaftlich längst nicht so gut organisiert wie manche Industrieverbände oder so. 1,5 Millionen Beschäftigte, Milliarden Umsätze im Jahr. Ist das eine gute Organisation aus Ihrer Sicht? Haben Sie ausreichend konkrete AnsprechpartnerInnen da?
Ja, ich arbeite sehr, sehr gut mit dem Deutschen Kulturrat zusammen. Olaf Zimmermann ist da der Geschäftsführer und der Präsident. Die Präsidentin kommen in der Regel aus einschlägigen Verbänden. Der Deutsche Kulturrat ist ja der Dachverband unterschiedlicher Kulturverbände. Da sind vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels über den Kunstfonds, über den Musikrat wirklich alle Sparten unterschiedlich organisiert. Und ich finde diese Form der Organisation nicht nur angemessen, sondern auch außerordentlich hilfreich im Kontakt zur Politik. Wir müssen uns beraten lassen und tun das auch, suchen die Nähe zu diesen Dachverbänden. Und unser Ministerium pflegt auf den verschiedenen Ebenen enge Beziehungen zu eben diesen Ratgebern aus der Praxis. Und wir haben deshalb unser Neustart-Kulturprogramm so organisiert, dass wir diese Dachverbände fragen, wo hakt es in eurer Branche, wenn jetzt dieser Lockdown aufgehoben und ein Neustart möglich wird, wo müssen wir unterstützen? Danach organisieren wir gemeinsam Hilfsprogramme und schreiben die Antragsbedingungen, geben die an den Rechnungshof, ans Finanzministerium, an die Bundesländer, damit sie alle einverstanden sind, und geben dann das Geld an diese Dachverbände, damit sie das in ihrer Branche an die Antragsteller ausreichen. Und dieser enge Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft ist, glaube ich, das Erfolgsrezept dieses Programms. Sie müssen bedenken, ich habe das Geld im Juni bekommen und seit September laufen die ersten Programme. Und jetzt, Ende Dezember, waren schon 900 Millionen von 1 Milliarde belegt. Also das, was woanders sich schwer tut, schnell zu funktionieren und ausgereicht zu werden, damit die Gelder fließen, hat bei uns im engen Schulterschluss mit den Betroffenen einfach sehr gut funktioniert. Und deshalb verstehe ich nicht ganz die Kritik der Kulturbranche, die sagt, sie hätten keine vernünftige Standesvertretung. Ich finde, das haben sie mit dem Kulturrat und seiner Organisation sehr wohl. Und die sind im Übrigen auch Meinungsstab, haben ein eigenes Magazin, äußern sich regelmäßig auch in den Medien zu kulturpolitischen Fragestellungen. Vielleicht sind sie nicht ganz so laut, aber sie sind außerordentlich kommunikativ. Und insofern kann ich den Kulturleuten nur sagen, keine Sorge, wir nehmen euch und sie alle sehr genau wahr und eure Standesvertretung, der Deutsche Kulturrat, ist uns ein ganz wichtiger Partner.
Viele im Kulturbereich sind ja freiberuflich oder als Solo-Selbstständige unterwegs. Der Bühnenbauer, die Fotografin, die Zeichnerin, der Schauspieler. Da gibt es ja manche, zum Beispiel gerade im aufführenden Bereich, die sagen, Mensch, ich hatte das ganze Jahr keine einzige Premiere und die nächste Saison kann ich auch nicht planen. Wenn diese ganze Serie von Lockdowns noch weitergeht, was für Arten von Hilfsprogrammen wären denn da noch denkbar und umsetzbar aus Ihrer Sicht?
Die Solo-Selbstständigen bekümmern mich sehr. Deren Situation ist in der Tat außerordentlich schwierig. Wir haben seit März intensiv gemeinsam, übrigens auch parteiübergreifend, dafür geworben, beim Finanzministerium vor allen Dingen, dass man die Lebenssituation und die spezielle Arbeitsorganisation sogenannter Solo-Selbstständiger einfach kennenlernt und akzeptiert. Da gibt es eben so etwas wie einen fiktiven Unternehmerlohn, der gleichzeitig Lebenshaltungsgrundlage ist, aber nicht immer abgrenzbar von Fixkosten wie hier eine Büromiete und da Fachpersonal, weil Solo-Selbstständige teilweise eben nur mit ihrem Instrument zu Hause zu verorten sind. Trotzdem arbeiten sie als Unternehmer. Und es war ganz schwer, für diese spezielle Lebenssituation ein Einvernehmen mit möglichen Hilfen zu bekommen, die beihilferechtlich und juristisch und sozialrechtlich irgendwie akzeptiert werden. Das war schwer. Und ich bin ganz froh, dass wir im November, als der zweite Lockdown nach dem Frühjahrslockdown kam, endlich ein Einsehen auch im Finanzministerium herstellen konnten, mit Hilfe der Bundeskanzlerin übrigens. Ich kann mich sehr gut an dieses Corona-Kabinett erinnern, dass wir eine eigene Hilfsstrecke für Solo-Selbstständige jetzt auf Bundesebene endlich anbieten. Und wir haben es außerdem geschafft, dass sie ihre Hilfen bis zu 5.000 Euro ohne Inanspruchnahme eines Steuerberaters beantragen können auf der Plattform des Wirtschaftsministeriums. Also möglichst einfach ganz speziell auf die Lebensbedingungen und Bedürfnisse der Solo-Selbstständigen Rücksicht nehmen. Jetzt ist das zumindest endlich gelungen.
Halten Sie es eigentlich für eine gute Idee, dass generell kulturelle Einrichtungen, ja, ich sag mal, in einer sehr pauschalen Weise geschlossen wurden? Theater, Oper, Kino, Museen übrigens ja auch, wo doch viele gerade beim ersten Lockdown gesagt haben, Moment, stopp, Museen, viel Platz, man kann sich aus dem Weg gehen, lass das, da können ja selbst Schulklassen hin und so weiter. Italien macht's ja vor, diese Woche Museen wieder öffnen, geht das hier auch?
Also das bedauere ich im Übrigen, dass man da so ein bisschen grob reagiert hat und auch, dass man sie mit Unterhaltung und Freizeitveranstaltungen und am Ende sogar mit Bordellen in einem Atemzug genannt hat. Wie Sie sich denken können, waren wir daran an diesem Papier nicht beteiligt, sonst wäre das anders gekommen. Es geht um Respekt, um Anerkennung auch und um Wertschätzung und die ist da so ein bisschen in der Not des Reagierens auf die hohen Infektionszahlen auf der Strecke geblieben. Aber die Kultureinrichtungen waren die ersten, die im Frühjahr und jetzt auch im Herbst wieder schließen mussten. Sie dürfen nicht die Letzten sein, die wieder öffnen. Deshalb finde ich, es ist das Mindeste, dass wir unter dem Oberbegriff Kultureinrichtung differenzieren. Und Sie haben recht, die Kultureinrichtungen haben so erstklassig und mit so viel Sorgfalt die Hygienekonzepte im Sommer alle in ihren Häusern implementiert und können die so erstklassig umsetzen, dass in Museen ganz bestimmt sich niemand infiziert. Mal abgesehen davon, dass sie ihre Besucherströme sehr genau organisieren können, haben sie natürlich von Anfang an Lüftungsanlagen, die so hervorragend sind, das war schon vor Corona so, dass dort keiner eine Not haben muss, sich anzustecken. Und es sind natürlich auch noch Bildungseinrichtungen. Insofern hoffe ich, dass wir, wenn wir endlich wieder über Lockerungen reden können, heute ist nicht der Zeitpunkt dafür, aber wenn das passiert, dass wir dann sehr schnell und als erstes auch mit den Museen zumindest dabei sein werden. Und danach kommen ganz sicher auch Kinos und danach dann natürlich die Einrichtungen, in denen es nicht nur um das Publikum, sondern auch um die Ensembles auf der Bühne geht. Zugegebenermaßen ist das ein bisschen schwierig, aber es gibt einschlägige Untersuchungen. Die gab es schon im Frühjahr aus der Charité, jetzt aus anderen Instituten, die zeigen, dass auch in fast vollbesetzten Konzertsälen mit Maske sich niemand aneinander anstecken muss, wenn man beim Hinein- und Hinausgehen aufpasst und anschließend sich angemessen verhält. Und ich werbe sehr dafür, dass man auch diese Wissenschaftler sehr genau anhört.
Hier in Berlin gibt es ja zahlreiche Museen, die auch eine Magnetwirkung haben, bundesweit und auch international. Natürlich das geplante Humboldt-Forum müssen wir ansprechen. Und dann auch den Vandalismus, den es auf der Museumsinsel gegeben hat im vergangenen Jahr. Sind deutsche Museen eigentlich ausreichend geschützt? Und was für gesellschaftliche Veränderungen hat es eigentlich gegeben, dass sowas passieren kann? Also Ölspritzereien, das war doch früher kein Problem.
in diesen Ölspritzereien. Und Sie haben zu Recht gesagt, hinter diesem Vandalismus zeigt sich ja eine böse Verachtung gegenüber Kunstwerken und der Kultur insgesamt. Und natürlich müssen Museen in besonderer Weise die Sicherheitsstandards und den Schutz dieser sensiblen, einzigartigen Kulturgüter sicherstellen. Aber wir haben es natürlich mit einem echten Dilemma zu tun. Museen sind ja nichts anderes als eine Einladung zum Hinkommen, Anschauen, beieinander sein mit den Kunstschätzen. Und sie sind kein Hochsicherheitstrakt. Andererseits erleben wir, gerade auch in Dresden, bei dem Einbruch ins grüne Gewölbe oder als hier die Goldmünze gestohlen wurde, eine aggressive Form der organisierten Kriminalität. Inzwischen ist ja mutmaßlich bekannt, dass es sich hier um Clankriminalität handelt. Und dagegen ist kein Museum gewappnet. Da muss die Polizei ihre Aufgabe erfüllen. Und das ist natürlich eine Frage an die gesamte Gesellschaft. Und da sind wir dann im Bereich der Prävention. Und ich kann nur hoffen, dass wir unsere Museen weiterhin dem Publikum zur Verfügung stellen und nicht im Vordergrund steht, wie viele Gitter nötig sind, um hinter Glas Kunstwerke anzuschauen. Man braucht ja auch ihre Aura.
SWR Interview der Woche mit Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien oder kurz gesagt einfach Kulturstaatsministerin. Frau Grütters, hier in Berlin das Humboldt-Forum hinter der Fassade des, ja, ich sag mal, neu oder wiedererweckten Schlosses, des Stadtschlosses in der Mitte. Jetzt mal jenseits der umstrittenen Architektur und der Kosten und der Bauzeit. Da war ja eigentlich das Anliegen des Humboldt-Forums, Kolonialgeschichte erfahrbar zu machen und eine neue Art von Diversität in einem Museum. Wie kann das gelingen?
Na, tatsächlich ist es so, wir sind mit diesem großen Gebäude, 42.000 Quadratmeter für die Kultur im Herzen der deutschen Hauptstadt, fast im Kosten- und Zeitplan. Wäre Corona nicht dazwischen gekommen, wäre es jetzt schon fürs breite Publikum offen. Und ich glaube, es wird die Stadtmitte hier in Berlin in der Hauptstadt neu erfahrbar machen. Und ja, von diesen 42.000 Quadratmetern sind 17.000 den außereuropäischen Kulturen gewidmet und da auch nicht ausschließlich dem Thema Kolonialismus, aber dem eben auch. Und ich bin froh, dass das Humboldt-Forum, das wir ja als Diskursort verstehen wollen und das ja auch eine Kultureinrichtung neuen Typs ist, aufgrund der Interdisziplinarität und der Vielfalt, die dort zu sehen sein wird, dass dieses Haus seinen Anspruch, Debatten anzustoßen, schon vor seiner Eröffnung einlöst, indem gerade das Thema Kolonialismus jetzt eine ganz andere Bedeutung, ein größeres Gewicht und eine andere Breite bekommen hat. Es soll das Humboldt-Forum im positiven Sinne so etwas wie ein Basislager für eine Weltreise sein. Und ich bin auch dankbar, dass wir im Herzen der deutschen Hauptstadt nicht der Versuchung erlegen sind, uns selbst und unsere Kulturgeschichte in den Mittelpunkt zu stellen, sondern dass wir uns als Partner in der Welt empfehlen, indem wir eben, wie gesagt, die außereuropäischen Kulturen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz dort zeigen. Weltklasse-Sammlung. Und ja, das Thema Kolonialismus wird da eines der ganz großen politischen Themen sein. Ich bin ganz sicher, dass wir dort eine Herangehensweise präsentiert bekommen, die uns auch hilft, dieses ganze komplexe Thema von all seinen Seiten beleuchten und erfahren zu können. Im engen Miteinander mit Vertretern dieser Herkunftsgesellschaften, die bei jeder einzelnen Installation geholfen haben, sie aus ihrer Perspektive angemessen zu realisieren.
Ihr Budget ist heute größer als bei Amtsantritt. Also laut Archiv lag es, als Sie ins Amt kamen, in der Größenordnung von 1,3 Milliarden. Dieses Interview wird ja auch viel in den Kulturwellen der ARD gehört. Und da gucken alle viel hin, wo einzelne Gelder aus welchem Budget hinfließen. Warum ist es aus Ihrer Sicht gut verteiltes Geld? Warum ist es richtig, dass das Geld so fließt, wie es passiert im Moment?
Also was so die ganz sichtbaren Blöcke sind, ist natürlich das, was im Grundgesetz schon dem Bund an Zuständigkeiten zugeschrieben wurde, nämlich die Kultur in der Hauptstadt zu unterstützen, weil das die Möglichkeiten eines Stadtstaates, wie es Berlin ist, im Föderalismus einfach übersteigen würde. Und weil natürlich an der Hauptstadt und dem, was dort passiert, jede Nation in ihrem Selbstverständnis gemessen wird. Und wir können froh sein, dass in Berlin die Kultur quasi das Strahlen im Gesicht der Hauptstadt ist. Und da trägt der Bund eben einen maßgeblichen Anteil. Mein größter Zuwendungsempfänger ist die Deutsche Welle. In einer solchen Zeit kann man nur sehen, wie wichtig es ist, Unabhängigkeit der Medien, Vielfalt, Meinungsfreiheit, auch Weltfreiheit als Good Governance-Musterbeispiel zu transportieren. Viele Länder sind heilfroh, dass sie unabhängige Inhalte über das Weltgeschehen, über die Deutsche Welle empfangen können, die jetzt gleichgezogen ist mit dem französischen Sender. Lediglich die BBC hat weltweit etwas mehr Geld. Aber wir geben vor allen Dingen Geld dann aus in der Kultur, wenn wir nachweisen können, dass es ein erhebliches Bundesinteresse gibt. So heißt der sperrige Begriff. Also sage ich mal so, dass es von nationaler Bedeutung ist, was wir fördern. Und da sind wir vor allen Dingen im ländlichen Raum unterwegs. Wir geben viel Geld, vielfache Millionensummen für kulturelle Maßnahmen im ländlichen Raum aus, unter anderem teilweise 2-3-stellige Programme für den Denkmalschutz, der ja überall in der Fläche sich verteilt. Dann haben wir 25 Millionen kulturelle Maßnahmen in Braunkohleregionen, wenn dort der Braunkohleabbau abgebaut wird. Wir geben zum Beispiel jetzt, die Diskussion hat gerade stattgefunden, für die Kulturhauptstadt wieder Geld. Wir geben jetzt neues Geld für eine erinnerungskulturelle Strecke Orte der Demokratiegeschichte aus. Denn was wir immer schon gemacht haben in Erinnerungskultur, das ist mindestens ein Viertel meines Etats, die Aufarbeitung der SED-Diktatur, aber natürlich auch und ganz schwerpunktmäßig der Nazi-Zeit. Dann die Geschichte von Flucht, Vertreibung und Versöhnung. Jetzt eben die Demokratiegeschichte. Dann habe ich ein eigenes Referat für den Kolonialismus. Dann haben wir Provenienzforschung und Kulturgutrückführung. Das sind ja ganz wichtige Aufgaben, die auch eine moralische Bedeutung haben, gerade vor dem Hintergrund unserer bitteren Geschichte. Also ich glaube schon, dass wir unsere Politik sehr genau gewichten. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist der ganz große Anteil für den Bereich Film und Kino, das ist in der Projekt- oder Spartenförderung der größte Anteil nochmal.
Eins muss ich noch fragen rund um den Begriff der Kulturhauptstadt. Da ist ja viel geredet worden von Chemnitz, was Kulturhauptstadt 2025 ist. Wie ist es denn mit dem Vergabeverfahren? Also es will ja niemand in Abrede stellen, dass es die Entscheidung für Chemnitz würdig und recht war. Aber rund um dieses Verfahren gab es Kritik, Vorwürfe personeller Verstrickung zwischen Jury und Beraterinnen und Beratern. Kann und darf das denn regelmäßig so laufen, wie es bei Chemnitz gelaufen ist aus Ihrer Sicht?
Also das ganze Verfahren legt die EU-Kommission fest und nach diesem Muster wird, solange es die Kulturhauptstädte gibt, verfahren. Der Bund hat da keine aktive Rolle, sondern wir dürfen lediglich in die europäische besetzte Jury eine Person entsenden. Das war in unserem Fall Ulrich Rauf, der vormalige Direktor des Schiller-Instituts in Marbach. Und der hat also im Namen des Bundes dort mitgewirkt. Ich finde es richtig, dass die Kulturministerkonferenz sich bei der Europäischen Kommission für die Stärkung eines transparenten Auswahlprozesses einsetzt. Ich kenne diese Vorwürfe nur aus dem Bereich der Medien und finde aber und hoffe, dass das Verfahren innerhalb Deutschlands jedenfalls sauber und unproblematisch gelaufen ist und freue mich, dass die Kultur-KMK-Ministerkonferenz jetzt auch Chemnitz bestätigt hat. Ich freue mich, dass diese Stadt C, also das große C, The Unseen, also das, den Blick auf etwas lenken, was sonst nicht im Mittelpunkt steht, gut ist. Es ist ein dezidiert politisches Konzept. Und ich kann nur sagen, die möchten natürlich eine Antwort geben auf die Vorgänge 2018, auf die Bilder. Ich glaube, kulturelle Vielfalt ist stärker als populistische Einfalten. Das wird Chemnitz einmal mehr in den Mittelpunkt stellen. Deshalb hoffe ich, dass wir über diese positiven Aspekte der Kulturhauptstadt sprechen können.
Nach fast einem Jahr Corona-Krise sind die Klagen immer noch laut im Kulturbereich. Wo ist denn vielleicht mal was Positives? Sagen wir mal, dass man entdeckt, dass eine Berliner Großraumdisco auch ein Museum werden kann oder dass es vielleicht gar nicht so schrecklich ist, Theater mal einmal oder 2-3 Mal im Streaming zu sehen. Gibt es positive Impulse, die es ohne diese Krise nicht gegeben hätte?
Also erstens glaube ich, dass die Kultur, was die digitalen Angebote angeht, sehr gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. Aber Mahnung der Kulturstaatsministerin, auch im Netz müssen Künstler und Kreative von ihrer Leistung leben können. Vieles ist davon noch nicht mit einem vernünftigen Geschäftsmodell versehen. Ich habe auf diese Weise aber viele Inszenierungen gucken können, die in anderen Städten stattgefunden haben. Da wäre ich sonst wahrscheinlich live nicht hingekommen. Das soll aber bitte nur ein Notfallplan sein. Ich kann nur sagen, ich beteilige mich nicht an einem Abgesang auf die Kultur, auch dann nicht, wenn wir jetzt nochmal den Lockdown verlängern werden. Der Überlebenswille dieser Kultur ist so hartnäckig. Sie sind zäh, widerstandsfähig und man hat nach dem Zweiten Weltkrieg im August hier auf den Trümmern in Berlin Theater gespielt. ich fühle mich wie auf Entzug. Und wenn das schon dem Publikum so geht, um wie viel mehr den Künstlern. Deshalb werde ich alles daran setzen, dass die Kultureinrichtungen so schnell wieder aufmachen können, wie es irgend geht. Man sieht Kultur immer, und das ist auch richtig, als Standortfaktor. Es sind auch Wirtschaftsbetriebe. Der Lockdown kostet auch in der Kultur Geld, Nerven und hinterlässt seelische Schäden. Aber sie ist vor allen Dingen eins, sie ist Ausdruck von Humanität. Und deshalb werden wir alle merken, Kultur ist keine Delikatesse für Feinschmecker, sondern Brot für alle. Davon leben wir und deshalb brauchen wir sie wieder.